Ja, willkommen bei unserem dritten Podcast. Der heutige Gast ist Harald Sicheritz.
Schönen guten Tag.
Ja, herzlichen Dank. Schön, dass du da bist. Danke für deine Zeit. Wie geht's dir?
Oh, das ist in Pandemiezeiten für einen geimpften Menschen im Lockdown einigermaßen schwer eindeutig zu beantworten. Was mir nicht gefällt, ist, dass die Gesellschaft mir zunehmend polarisiert erscheint. Das erkenne ich daran, dass es Menschen in meiner Umgebung gibt, die mir bislang eigentlich unauffällig bis sympathisch waren und das jetzt so ist, dass ich das Gespräch versuche zu vermeiden, weil man unwillkürlich, aber man noch so aufpasst, irgendwann mal bei dem Thema landet, warum bist du geimpft, respektive warum du nicht. Und das ist nicht gut, da wird uns was einfallen müssen. Da liegt auch die Hoffnung, meine Hoffnung unter anderem sehr auf den Schultern der Kunst.
Ja, das ist eine schöne und berechtigte Hoffnung. Der Film zählt ja auch zur Kunst,
ja.
Die siebte Kunst. Deine Anfänge liegen ja auch in der Musik oder vor allem in der Musik, mit einer Band und mit Songtexten. Wie war denn der Sprung von der Musik zum Film? Was war denn da die Initialzündung oder ausschlaggebend dafür?
Ja, das berichte ich gerne, weil das ist erstens sehr unbekannt in meinem näheren Umfeld und es ist auch, obwohl dokumentiert, nicht mehr auffindbar. Das schaut so aus, dass man da hat einen, sage ich jetzt mal, Mitte, Anfang 20-jährigen Rock-Bassisten, der auch Texte für seine Band, die sich Wiener Wunder nannte und ein ziemliches Sammelsurium von verhaltensauffälligen Menschen gewesen ist. In der Mehrzahl Herren, aber es gab auch eine sehr stimmgewaltige Dame. Und wir waren eingeladen, in dem Film Müllers Büro 1985 einen Auftritt zu absolvieren vor der Kamera in einem Lokal mit sehr viel Kompasserie, die dazu gesehen hat, weil einer unserer damaligen Sänger war Christian Schmidt, der Hauptdarsteller dieses Films. Und Christian hatte einen schlechten Tag, Niki Lis, der Regisseur, war, glaube ich, auch nicht hundertprozentig fit. Und so haben die das einigermaßen ruppig, holprig erledigt. Wir haben gespielt zum Playback, auf Teufel komm raus, so überzeugend wie möglich. Mit dem Effekt, dass das dann der Schnittschere zum Opfer gefallen ist und daher nie im Film aufgetaucht ist und auch nicht mehr erhalten ist, was wir damals gemacht haben. Das war eigentlich das erste Mal, dass meiner einer auf einem Spielfilmset war und gleichzeitig einen seiner erlernten Berufe dort ausgeübt hat.
Und was hat dich dann zum Film gezogen? Was war dann so faszinierend dran, so anziehend?
Also ins Kino bin ich immer gern gegangen. Also schon, kann mich erinnern, in der höheren Volksschule, also in der dritten, vierten Klasse hatte ich Taschengeld und im 10. Bezirk aufwachsend ging man dann ins Kepler-Kino oder ins Bürgerkino oder es gab dort, glaube ich, 8 Kinos, ohne Übertreibung, 8 bis 10 Kinos im 10. Bezirk. Und um dort den Nachmittag als Vorstellung mal zu besuchen, das hat mich beeindruckt. Das hat mich wesentlich mehr beeindruckt als die schwarz-weiß flimmernde Röhre zu Hause, wo das Programm eigentlich relativ einfältig war in meiner Erinnerung. Also das war eher abschreckend. Mhm. Im Gegensatz zum Kino, da gab es zum Beispiel, und jetzt da bin ich, glaube ich, sowas 9 Jahre alt oder so, Sandalenfilme, die damals ja zahlreich gedreht wurden in den frühen 70er Jahren, so meistens so spanisch, italienisch, amerikanische Koproduktionen. Das fand ich beeindruckend, auch wegen der Größe der Leinwand. Also das kann man schon sagen, dass mich das frühzeitig interessiert hat. Ich kam dann nach Hause und fragte meinen Vater, der mit Kunst und Film eigentlich nichts zu tun hatte, sondern Pilot war, und fragte ihn, wer den Film macht. Und dann hat er gesagt, naja, das spielen die Menschen, die Schauspieler, das wusste er. Und er sagte dann auch noch, ja, und dann gibt es einen Kameramann, der dreht es. Und er hat gesagt, naja, aber es muss ja irgendjemanden geben, der irgendwie das Ganze, der denen sagt, was sie machen sollen. Und dann hat er nachgedacht und kam dann zu mir und sagte, ja, ich meine wahrscheinlich den Regisseur. Das hat man damals noch nicht gegendert, es gab auch wenige. Nur wenn ich jetzt Filme anschaue, Lina Wertmüller, Lina Cavalli, das finde ich, das sind wunderbare Leute. Ich würde mich auf die ja berufen in meinem eigenen Schaffen, dass ich von denen was gelernt habe. So, das war jetzt eine meanderreiche Antwort auf deine Frage.
Und kannst du dich noch erinnern, was war deine erste filmische Idee oder dein erster von dir erdachter Filmstoff?
Gute Frage, über das habe ich schon länger nicht mehr nachgedacht. Oh ja, mir fällt was ein, das gibt es glaube ich noch auf Normalort Schwarz-Weiß-Film bei mir zu Hause. Ich habe mal ein paar Freunde genötigt, am Sonntagvormittag am Neuschmarkt mit einem Leiterwagen mit weiß geschminkten Gesichtern und großer Trauer zu marschieren, weil wir die Idee zu Grabe trugen. Und ich dann auch überlegt habe, das Mahnmal der verlorenen Gedanken irgendwo am Neuschmarkt aufzustellen, weil ich ja glaube, dass Wien schon auch ein guter Platz ist, um ein Mahnmal für verlorene Gedanken zu haben. Das war, glaube ich, meine erste Idee, wo ich mich auch an der Umsetzung versucht habe, tatsächlich.
Mhm. Schön. Hat das Schreiben von Songtexten dann auch das Drehbuchschreiben ein bisschen beeinflusst? Gibt es da Parallelen aus deiner Sicht?
Auch das ist eine interessante Frage. Ich gratuliere sie vor allem mir dazu. weil das was ist zu der Zeit, als ich noch Film und Musik unterrichtet habe an der Filmhochschule. So die eindeutige Antwort wäre die, dass du was mit Rhythmus zu tun hast als Musiker. Es ist jetzt egal, ob du eine klassische Ausbildung hast oder ob du so wie ich autodidaktisch mit einer E-Gitarre in den Widerstand gegangen bist. Rhythmus ist was ganz Wesentliches und die Sprache der bewegten Bilder hat natürlich einen Rhythmus und den wahrzunehmen, überhaupt bewusst wahrzunehmen und zu vermitteln, ist schon was ich aus der Musik und auch aus dem Text schreiben, weil du hast ja den Zusammenhang hergestellt zwischen Songtext schreiben und Drehbuch schreiben. Mhm. Also wenn mir da eine massive Gemeinsamkeit auffällt, dann ist es die von Rhythmus. Es sollte überall einen Rhythmus geben. Und bei den Liedertexten war gefragt, dass die Sängerinnen und Sänger das auch tatsächlich singen konnten, ohne sich die Zunge irgendwie im Mund zu verbiegen. Und das trifft auf Dialogtexte absolut dazu. Also wenn ich Dialoge schreibe für ein Drehbuch, und ich selbst habe Schwierigkeiten, es locker zu sagen, oder es hört sich komisch an oder unrhythmisch, dann ist was falsch, so einfach ist es. Mhm. Es ist so, dass man sich daran gewöhnen sollte, alle Menschen, dass die Kunst schon einen hohen Anteil an Kunsthandwerk hat. Also die englische Formulierung mit Art and Craft ist sympathischer, weil Kunsthandwerk klingt ein bisschen derogierend. Mhm. Ist es aber in Wahrheit nicht. Mhm. Mhm.
Ja, du bist aber dann doch nicht direkt auch zum Film, sondern hast Politikwissenschaften studiert, dissertiert und ein sehr, sehr spannendes Dissertationsthema gewählt. Wie unterhält das Fernsehen? Ja. Wie unterhält das Fernsehen?
Das hat einen Untertitel, ein theoretischer Ansatz zur Analyse der Medienpraxis. Mhm. Das heißt, es ging schon auch um die damals, und wir reden jetzt von 1983, weil da war sie fertig, die Dissertation, und da wurde ich promoviert. Es ging mir damals darum, das irgendwie handhabbar zu machen, weil in der Kommunikationswissenschaft und auch in den mir bekannten Grund- und Integrativwissenschaften, so hieß das damals, war Unterhaltung generell, Fernsehen oder nicht Fernsehen, war was man eigentlich nicht oder nur sehr abwertend behandelt hat. Das war sehr auffällig. Und ich habe mir dann immer gefragt, warum? Weil wir doch alle wissen, dass wenn wir in den Alltag rausgehen, in unser aller Alltag, dass Unterhaltung eine ganz wesentliche Rolle im Leben spielt und dass das der wissenschaftlichen Analyse gegenläufig ist. Und daher kam meine Idee, dem sich zu widmen und einen Ansatz zu finden, einen theoretischen Ansatz aus Bedürfnistheorien, die damals gerade sehr stark waren, und anderen Theorien, um überhaupt festzumachen, warum glauben denn Menschen, dass sie sich mit sowas beschäftigen sollten, was man Unterhaltung nennt. Dann habe ich das auch historisch beleuchtet, woher die schlechte Einschätzung von Unterhaltung kommt, kam darauf, dass da vor allem die katholische Kirche nicht unschuldig daran ist, schon von ihren Anfängern weg. Und aus dem heraus habe ich mir damals gerade das modernste Medium gesucht, um Unterhaltung dort abzubilden. Und das war natürlich das Fernsehen. Das war von der Form her das Spannendste. Ich war nicht prophetisch genug, um vorherzusehen, dass irgendwann einmal ab Anfang der 2000er Jahre das Fernsehen sich auflösen wird in Streaming-Plattformen und es wird trennunscharf werden. Ja. Und das Einzige, was das klassische Fernsehen noch von allen anderen ähnlich gearteten visuellen Medien unterscheidet, ist, dass es noch immer die Präsenz gibt, dass man zum Beispiel um 19.30 Uhr vor den Nachrichten sitzt, vor allem in Krisenzeiten. Aber ansonsten gibt es das nicht mehr. Das ist nichts, was da drinnen steht in der Dissertation, ist restlos überholt. Das kommt eben daher, weil sie sich ja ziemlich stark mit der Erkenntnistheorie zuerst auseinandergesetzt hat und ich als direktischer Materialist mir auch gern die Freude gemacht habe, zu zeigen, dass alle anderen Modelle mir wesentlich weniger tragfähig erschienen als dasjenige, das damals noch auf der Universität Wien auf der Philosophie unterrichtet wurde und heute nicht mehr zum Beispiel. Also dialektischer Materialismus, da muss man schon wirklich ein Hobby interessierter Mensch sein, um das mitzubekommen. Ich hatte keine Ahnung, dass ich jemals was mit Fernsehen oder Film würde zu tun haben. Ich bin auch deshalb auf der Politik- und Kommunikationswissenschaft gelandet, weil ich nach der Matura wohlgelaunt in der Metternich-Gasse im Sekretariat angetreten bin von der Österreichischen Filmhochschule, so hat man es genannt, hat es so geheißen, Filmhochschule, ich glaube, ja. Und die Sekretärin war schon derartig unfreundlich und herablassend, dass ich mir dachte, das ist wahrscheinlich nichts für mich, weil ich würde mich da wahrscheinlich im Protest erschöpfen und wenig lernen. Deswegen habe ich mich nicht freundlich verabschiedet und bin auf die Universität gefahren, ins neue Institutsgebäude und habe dort inskribiert.
Punkt. Bei einem Punkt würde ich gerne ein bisschen nachhaken, weil du ja so sinngemäß gesagt hast, einer der Gründe war auch so ein bisschen so dieses, wenn ich es jetzt mit anderen Worten versucht zu beschreiben, U und E, also was Unterhaltung ist immer so ein bisschen ein Ogu oder so gehabt. Ist das immer noch so? Empfindest du das immer noch so? Hat sich da überhaupt was geändert?
Wie man schon bemerken kann, aber antworte ich gerne in Meandern, die hoffentlich noch einen Rest haben vom Konzisen. Aber das ist auch spannend. Ich glaube, dass das Bildungsbürgertum überhaupt erst am Sterben ist. Also das löst sich erst langsam auf. Und ich rede so von dem in den westlichen Zivilisationen dann auch noch Männer dominiert. Bildung, die klassische Bildung hochgehalten wurde und alles, was Kunst war, daran gemessen wurde. Und dass auch diese Einteilungen dem gerne folgten. Und dass man die Dinge, die einem Spaß machen, dann weniger hoch geschätzt hat in der Konfrontation mit der Umwelt, also Guilty Pleasures. Mhm. Und Film ist auf alle Fälle unter das Kapitel Guilty Pleasures einzureihen. Das ist noch nicht ganz weg. Ich glaube, dass es je breiter man das Sample ansetzt der Bevölkerung, desto weniger wird es präsent sein. Da wird es dann eher so sein, dass es eh gar nicht mehr gibt, weil U alles ersetzt hat, was mir auch nicht recht ist, nur damit man mir nicht nachsagen kann. Wie sage ich das? Ich kann kurz über Kultur, über meinen Kulturbegriff sprechen. Das eine, das sich in der Postmoderne herauskristallisiert, ist, dass es sowas gibt wie Hyperkultur. Das kennen wir. Wir haben die Möglichkeit überhaupt, seit wir im Internet uns herumtollen können, dass wir uns all das, was uns gefällt, uns als Individuum nehmen und uns mit dem beschäftigen. Es gibt diese Kulturgrenzen, die es ganz lange gab, nicht mehr. Das heißt, das wäre die Hyperkultur. Das ist ein sehr weit gefasster Begriff und der ist daher aber auch schwach. Wir haben die Möglichkeit, wieder amerikanische Musik, russische Filme, italienisches Essen zu mögen, um es einmal ganz simpel zu formulieren. Das setzt sich aber dann auch in der Kunst fort. Das Zweite, was es überall gibt und was im Moment gerade in Krisen oder in Pandemiezeiten zu beobachten ist, ist jene Kultur, die ein Wertesystem anbietet. Die ist dem anderen zugelagert. Wir verwalten gerne verschiedene Systeme als Menschen, aber darüber spreche ich jetzt nicht. Das ist diese Art von Kultur, wo gewertet wird. Die bietet als quasi Dienstleistung für uns alle, bietet Wertungen. Dass man sagt, okay, ganz simpel bei Mode, das ist in und das ist out. Und somit nähern wir uns langsam der Kunstrezeption und auch der Filmrezeption. Weil da funktioniert es auch. Und es funktioniert schon eigentlich seit Jahrhunderten. Und es wird so schnell auch nicht weggehen, um deine Frage nochmal zu beantworten. Es wird immer jemanden geben, der dir anbietet oder dir. Ich glaube, dieser Film ist wirklich sehr, sehr gut, weil er ist auch wertvoll und er bringt uns wohin, wo wir noch nicht waren. Dieser Film ist hingegen nicht so gut, weil er spielt zwar virtuos, aber schon bekannt auf einer Geschichte, die Menschheit seit Jahrhunderten bewegt. Ich würde mir schwer tun, das zu bewerten, diese Beispiele, aber das wird getan, natürlich. Und deswegen glaube ich, dass diese, man wird es vielleicht nicht mehr E und U nennen, aber dass es ein Kultursystem gibt, das eher ein kollektives ist. Das heißt, es wendet sich nicht an dich oder an dich oder an mich, sondern das wendet sich an eine möglichst große Gruppe und sagt, wir sagen euch jetzt, diese Art von Film ist nicht gut. Das ändert sich zwar mit der Zeit oder kommen neue dazu. Das ist auch eine Kulturleistung. Im Gegensatz zu anderen, die man selbst unternimmt. Das ist eher die individuelle Sache. Hast du damit irgendwas anfangen können?
Ich glaube schon. Und ich glaube, unsere Zuhörer auch und Zuhörerinnen.
Gut.
Welche Rolle spielt denn da das Kino? Aber in diesem Zusammenhang, weil auch im Kino spielt sich das ja so ein bisschen ab. Diese zwei Pole, es ist manchmal verschwimmen natürlich die Grenzen, es ist nie so ganz trennscharf. Aber letzten Endes ist das Kino ja auch ein Ort, wo diese gewisse Bipolarität von Filmen auch stattfinden kann und muss. Inwiefern ist für dich das Kino die wichtigste oder die potenziell relevanteste Rezeptionsfläche für Film, oder ist es gar nicht mehr so? Ist das Kino eine von mehreren Möglichkeiten, Film zu erleben? Oder ist auch Fernsehen, Plattformen, Streaming, das ja jetzt irgendwie laufend passiert, alles verschwimmt irgendwie so ein bisschen. Inwieweit hat das Kino aus deiner Sicht überhaupt noch eine Art von Einzeldarstellung oder ein Alleinstellungsmerkmal, das es relevanter vielleicht macht als andere Formen der Filmrezeption?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Kino eines Tages nicht mehr da ist. Warum? Weil ich es auch nicht will. Und weil ich zuerst ausgeholt habe und gesagt habe, es gibt ja ein Kultursystem, das Wertungen anbietet, da gehört mein Beitrag jetzt dazu. Der ist aber begründbar, der hat wenig Willkür an sich. Ich glaube, dass in dem, was du gerade aufgezählt hast, es so ist, dass es nicht nur eines, es gibt mehrere Alleinstellungsmerkmale. Das eine ist, das ist einer der letzten Plätze, außer im Theater oder bei Konzerten, wo sie ein Präsenzpublikum versammelt, also das zu bestimmten Zeit irgendwo zu sein hat. Man hat die Möglichkeit, im Kollektiv was zu erleben mit Menschen, die man nicht kennt und nicht einschätzen kann. Das wissen wir alle, ist unschätzbar wertvoll. Diese Erfahrung ist wertvoll. Sie stärkt da unsere sozialen Fähigkeiten, was man gerade in Pandemiezeiten merkt, dass man davon immer zu wenig hat. Und dann kommt noch dazu, dass es halt mittlerweile vor allem technisch wo angelangt ist, dass es wirklich den massivsten Eindruck erzeugt. In der Größe, ich rede nicht von wohnzimmerpassenden Seelen in Multiplexen, denen ich ein möglichst kurzes Leben wünsche, sowieso seit es sie gibt. Ich glaube, dass die Zeiten sich dorthin entwickeln, dass es die hoffentlich als erstes treffen wird. Es ist die Frage, wie man die dann wegkriegt, weil es gibt keine Problemstoffsammelstellen für Multiplex-Kinos. Die kann man auch nicht wirklich umwidmen. Aber ich glaube, dass das Kino mit den drei aufgezählten Dingen, Präsenzpublikum, das man noch dazu nicht kennt, was soziale Kompetenz stärkt, und die Kraft, die visuelle und auf der Tonebene vor allem auch, dass das eint, dass es die Rezeption ist, die nicht vergleichbar ist. Es fängt ja damit an, wenn man zu fünft oder zu sechst wo sitzen, sich einen Film anschaut, ist es ganz anders, als wenn man alleine und auch zu zweit mit jemandem, den man gut kennt, das konsumiert. Das ist nicht schlecht, aber das käme dazu, und deswegen glaube ich, dass es niemals weg sein wird, weil die Menschheit nicht wird vergessen können, dass sie das kennt und dass sie es kannte. Und wir haben die Eigenschaft, sofern wir nicht andere Sorgen haben, uns daran zu erinnern, was denn richtig gut war. Und das kommt ja immer wieder. Also ich bin alt genug, ich bin jetzt Anfang 60, um das sagen zu können, dass gewisse Gefühle und Sehnsüchte wiederkehren. Und dazu wird, nehme ich an, immer die fürs Kino gehören. Da bin ich mir
also auch ein bisschen ein Lagerfeuer.
Ja, aber vor allem dieses Trainieren, gemeinsam was zu erleben. Ne? Und das ist halt natürlich, das ist nicht überraschend, sondern meiner einer, der sagt, es gibt auch andere Plätze, wo man Präsenzpublikum hat, davon ist Theater eine wunderbare, da ist jede Art von Konzert wunderbar. Dann gibt es religiöse Zusammenkünfte, da weiß ich nicht, ob mir die Leidenschaft so überkommen würde wie bei den anderen Dingen. Auch in der Wirkung. Das ist in der Wirkung, mit der man die Leute entlässt. Aber gemeinsam oder nebeneinander verschiedene Träume zu träumen, ist was ganz Wichtiges. Und man kann auch aus dem selben Anlass weiterdenken. Das tun wir ja alle, wenn wir Filme anschauen. Wir prognostizieren oder antizipieren ja die Entwicklungen von Filmen nach unseren persönlichen Seelenflächen.
Sehr, dann jetzt sehr schön. Jetzt fällt mir der Sprung fast ein bisschen schwer. Ich würde gern zum österreichischen Film ein bisschen zurückkommen. Wir fahren ja gerade so eine Image-Kampagne jetzt auch mit dem ÖFI, und da gab es eine große repräsentative Umfrage, was ist für die meisten Menschen irgendwie da draußen der österreichische Film schlechthin. Und mit überwältigendem Abstand hat Muttertag gewonnen.
Was mich sehr freut.
Mich auch. Also Muttertag ist der Film, der so gut wie also mit absolutem Abstand von allen als österreichischer Film bezeichnet wird. Was ist denn für dich der österreichische Film oder was macht der österreichische Film für dich aus im Unterschied zum Film an sich oder zum Filmschaffen anderer Länder? Gibt es da überhaupt ein Spezifikum? Nehmen nur wir das so wahr? Oder was ist es, der österreichische Film?
Wünsche ich jedem Menschen viel Glück bei der Beantwortung dieser Frage. Ich versuche es dennoch gerne. Du hast in einem Nebensatz angemerkt, sofern es den überhaupt gibt und ob er sich nicht nur durch unsere Wahrnehmung unterscheidet. Selbst wenn es nur unsere Wahrnehmung wäre, ist es ja trotzdem in Ordnung. Also was haben die Männer und Frauen über Jahrhunderte alles gesagt über das Wiener Sein? Auch das ist eine Selbstbespiegelung und es ist trotzdem wertvoll. Was nicht heißt, dass meine Wortspende jetzt annähernd so wertvoll sein kann, aber für mich gibt es schon sowas wie den österreichischen Film, weil, wie soll ich das sagen, es gibt hier sehr viele wache Geister und die werden relativ frei gehalten oder dürfen sie relativ frei bewegen, solange sie kein Geld brauchen. Das muss man immer dazu sagen. Aber die Kunst ist bei uns so weit bemerkenswert frei, weil sie, glaube ich, ganz viele Institutionen gar nicht interessiert. Das hat man jetzt gemerkt bei euren Pandemieregelungen, dass ein Land, das von sich gerne tönt, in fremden Verkehrsbroschüren, in hochglanzmäßigen, was wir für eine Kulturnation wären. Und wenn es dann so weit ist, dass man die Kulturschaffenden unterstützen müsste, ist es mehr als tragisch, was dabei rauskommt. Und da bin ich jetzt beim ursprünglichen Thema, der Umgang damit. Also dass ich dann zum Beispiel unter anderem als nur der letzte Strohhalm, der den Rücken des Kamels bricht, ein würdiger, verdienter Altkabarettist im Fernsehen auftritt und sagt, unser Kulturstaatssekretär ist nicht gut, das wird weg. Und dass er dann tatsächlich zurücktritt, das heute für eine österreichische Spielart. Und das ist, wie du bemerkst, frei von Wertung. Das ist einfach aus der Beobachtung. Das gibt es woanders nicht so leicht. Das heißt, insofern ist natürlich auch gerade unsere Landschaft eine spezifische. Sie bietet, und da fallen mir die wissenschaftlichen Eckdaten, zu sagen, warum das so ist, aber die Vielfalt fiel mir als erstes zum österreichischen Film ein. Weil es gibt sowohl als auch, es gibt ganz selten, wo man sagt, okay, das ist jetzt mehr die Schule oder die Liga oder die Strömung, du müsstest das wissen, du sitzt an den Hebeln der Macht.
Nicht der Macht.
Ob man das sehen kann, aber bei uns ist es nach meiner Warnung, ist es hoch individuell. Das hat natürlich dann auch Folgen, dass zum Beispiel Regisseurinnen und Regisseure sich nicht als irgendeine Art von Zunft wahrnehmen und gerne Kraft aufwenden, sich selbst zu schwächen, wie es im Moment gerade passiert. Also indem man die Berufsvertretungen nicht versucht, so zu gestalten, wie man sie gerne hätte von innen und in ihnen, sondern indem man sie beginnt zu sprengen. Auch das ist ein österreichisches Spezifikum, weil überall sonst würde wahrscheinlich die sozialpolitische Intelligenz überwiegen. Man würde sagen, okay, nein, wir schießen uns nicht ins Knie, sondern wir schauen, dass wir zum Beispiel unseren Verband dorthin kriegen, dass er so agiert, wie die Mehrheit gerne hätte. Da müsste man Mehrheiten finden, da müsste man sie auch behaupten und formulieren. Und das ist auch ein Hinweis dafür, dass wir stark vom Individuellen getrieben sind und nicht vom Kollektiven. In einer eher kollektiv organisierten Kunstwelt, wie es an anderen Plätzen in Europa gibt, würde sowas wahrscheinlich nicht geschehen. Also schon bei unserem gerne betrachteten großen Nachbarn Deutschland ist es gar nicht so. Dort gibt es einen ganz großen, sehr mächtigen Verband, der sich um alles kümmert. Ich weiß es aus Erfahrung, wenn man nur irgendeine Frage hat, wird man sofort zurückgerufen. Und das ist ganz wurscht, ob man hauptsächlich fürs Fernsehen tätig ist oder ob man Arthouse-Filme macht oder versucht, den Mainstream noch zu toppen. Dort passiert das nicht. Das ist eine andere Wahrnehmung. Und in dem Fall ist es ist unsere die schlechtere, weil sie uns schwach macht. Auf der anderen Seite ist es vom Produkt her, von dem, was dabei rauskommt, absolut ernst zu nehmen. Und das merke ich ja dann auch, wenn ich mit Menschen aus anderen Ländern spreche. Und zwar fällt mir da auf, je weiter weg, desto dramatischer ist die Bewunderung oder zumindest Wahrnehmung für das, was wir hier geografisch klein vollbringen. Das ist das, was mir primär zum österreichischen Film einfällt. Man kann auch noch sagen, dass es ganz wenige Gedanken gibt, behaupte ich, a priori, wenn Filme erdacht werden, bevor sie zum ÖFI kommen und zu anderen Institutionen, wenig Gedanken verschwendet werden darauf, wer das anschauen soll. Und das finde ich auch interessant. Also zum Beispiel in absolut ernst zu nehmenden Kulturnationen wie in England ist es ja eigentlich so, dass du überhaupt erst Gehör findest, meines bescheidenen Wissens, wann du einigermaßen klarstellen kannst, warum du es gerade so oder gerade da machen würdest wollen. Und du kämest wahrscheinlich auch gar nicht auf die Idee, die ich im Übrigen keinem Österreicher unterstelle, du musst überlegen, überall sonst, also an den meisten Plätzen, warum und wie du das so machen willst, dass sich Menschen dafür interessieren. Und du kämest von selbst dabei vorher. Du kämest von selbst gar nicht auf die Idee, es nicht zu tun, weil du in einer Welt aufgewachsen bist, wo das ein Thema ist. Egal, ob beim Film oder am Theater. Wenn du off Broadway spielst, willst du trotzdem, dass in deine Garage jeden Abend die 50 Leute kommen, die hineinpassen. Das willst du. Und du bemühst dich auch. Und aus irgendeinem Grund ist es bei uns nicht sehr populär. Also zumindest gibt es wenig Menschen, die das propagieren, was sicherlich auch zu meiner relativen Unbeliebtheit beiträgt, weh tut das manchmal.
Sehr spannend. Ja, führt mich eigentlich schon fast zur letzten Frage.
Na gut, meine Antworten sind ja entsprechend ausgestaltet, dass man dann bald erschöpft ist. Also hier schaut es aber nicht so aus eigentlich.
Ganz und gar nicht. Was hast du denn für neue Projekte? Was ist denn von dir zu erwarten, vor allem in puncto Kino?
Nun denn, es ist jetzt gerade die Frage, ob man über noch nicht fertiggelegte Eier sprechen soll. Aber natürlich wäre meine Art jetzt, dass ich auf den Bruno zu sprechen käme. Ne? Aber das ist ein bisschen früh, glaubst du? Ne?
Bruno Kreisky.
Ja.
Naja, dann lassen wir es einfach mal so stehen.
Ja, ansonsten schreibe ich fleißig, habe, glaube ich, schon relativ früh wenig Berührungsängste gehabt mit dem, was man seinerzeit geringschätzig Serie nannte. Das hat sich auch massiv verändert. Weil man einfach drauf kam, und das hat ja doch nicht nur in Österreich, das hat generell angedauert, bis man drauf kommt, dass man zum Beispiel durchaus horizontal erzählen kann und dass man das den Leuten, wenn man sie ein wenig trainiert, zumuten kann, dass nicht jede Folge, so wie wir aufgewachsen sind, ich zumindest in sich abgeschlossen ist und man zwar immer dieselben Gesichter sieht, aber immer diese kleine Episode und diese Episode und hier wird dann der Hund von der Nachbarin verloren und da haben sich zwei unglücklich getrennt. Das ist ja so nicht notwendig. Man kann ja das, mittlerweile kann man ja ganz mächtig über, weiß nicht, 6 bis 8 Stunden erzählen, was einem wesentlich ist. Das gefällt mir natürlich, gefiel mir immer, hatte auch keine Berührungsängste, wie schon gesagt. Ich durfte erleben, als der mit frühem Erfolg gestarteten Kaiser Mühlenblues weiter drehen musste. Das war quasi ein Himmelfahrtskommando, wo man sich dachte, okay, da wäre man jetzt los, diesen jungen Frechling. Dem war nicht ganz so. Und das waren auch noch Zeiten, wo zum Beispiel man geklagt wurde, wo es parlamentarische Anfragen gab, wo der Herausgeber der Kronenzeitung Leitartikel geschrieben hat zum Speiben, wo eine der Schlagzeilen, auf die ich stolz bin. So war damals die Auseinandersetzung. Das ist jetzt keine Interpretation, die stand so dort. Und dann wurde man auch vor Gericht gezerrt, weil man die Worte eines FPÖ-Politikers dann von einem Schauspieler sagen ließ und wir saßen dann auf der Anklagebank und der ORF damals, und wir reden von den 90er Jahren, hat natürlich gesagt, wir betreuen euch rechtlich, da gibt es einen Anwalt, da gehen wir hin und wir werden das schon schaffen. Nur damit man weiß, dass es das schon mal gab. Mhm. Und das war spannend, da hat sie meine Lust zu argumentieren und zu diskutieren, die ich dann auch im Studium trainieren durfte, hat sie dann dort bewahrheitet. Das heißt, ich habe das gern gemacht und ich halte es bis heute für einen wertvollen Beitrag zur österreichischen Zeitgeschichte, dass es sowas gab wie eine Serie, die diese Tektonik wahrgenommen hat, die in der Gesellschaft passiert ist. Und das war mit der Grund, warum mich immer interessieren wird, 6 bis 8 Teile selber zu schreiben oder mit Partnern, und zu schauen, was man abbilden kann. Da habe ich gerade jetzt ein Ding in der Arbeit mit dem Bernhard Eichner, dem Krimi-Autor, mit dem ich mich sehr gut vertrage und sehr gerne schreibe. Ja, und da fanden wir sogar Menschen, die uns Geld gaben, damit wir das tun. Und da bin ich jetzt gerade dran und das macht mir große Freude. Und irgendwo sehe ich darin, ohne jeglichen Pathos, dass das schon auch die Aufgabe des Künstlers sein kann, nicht sein muss, dass er ebenso die Beben wahrnimmt, die eine Gesellschaft zu absolvieren. Da müssen nicht nur die Vordergründe großen sein, so wie wir sie jetzt gerade haben, sind wir im Lockdown, kann man jemanden verpflichten, sich impfen zu lassen, das meine ich gar nicht. Es gibt dafür kleinere gesellschaftliche Ausformungen von zum Beispiel, wie was heißt Migration im Alltag, im Gelebten. Jetzt nicht an den Grenzen, das ist grauenhaft genug, sondern wie ist es denn tatsächlich? Warum stimmt so vieles nicht, was wir hören? Oder wogegen man uns aufhetzen möchte. Das sind so Themen, die mich interessieren und die ich halt immer gerne mag und mochte.
Vielen Dank für dieses sehr schöne Gespräch.
Ich danke. Wie ihr bemerkt habt, denke ich eigentlich seit länger noch. So klingt es dann, befürchte ich manchmal. Aber es war spannend und es waren gute Fragen, lieber Roland. Ich danke dir.
Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.